Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Ermittlungen in Bergisch Gladbach, die haben im Oktober angefangen. Und was die Beamten seitdem zutage fördern, das könnte der größte Fall von sexuellem Missbrauch sein, den wir in Deutschland je hatten. Vielleicht machen solche Superlative aber auch überhaupt keinen Sinn mehr, weil dieses Verbrechen an Kindern längst Alltag ist in Deutschland. Darüber und über die Ermittlungen spreche ich heute mit Moritz Küpper. Außerdem reden wir natürlich über die SPD.
Es muss eine Bereitschaft da sein zu reden und dann müssen wir sehen, zu welchem Ergebnis wir kommen.
Saskia Esken. Sie ist zusammen mit Norbert Walter-Borjans das neue Führungsduo in der SPD. Die beiden wollen ihre Partei und auch die GroKo weiter nach links bringen. Die CDU-Chefin ist natürlich wenig begeistert.
Wir sind keine Therapieeinrichtung für die jeweiligen Koalitionsregierungsparteien.
Das sagt Annegret Kramp-Karrenbauer. Auf welchen Streit wir uns da gefasst machen können in der GroKo, das erklärt uns in ein paar Minuten Frank Capellan. Und in der ARD läuft heute Abend eine Doku über die GSG 9, die Eliteeinheit der Bundespolizei. Eigentlich ist das eine Truppe, die keine Fernsehkameras in der Nähe haben möchte. Wie man trotzdem bei denen eine Drehgenehmigung kriegt, das habe ich einen der beiden Filmemacher gefragt. Alles an diesem Montag, den 2. Dezember 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Ja, es zeigt sich eine aus meiner Sicht erschreckend empathielose, emotionslose Szene. Wir finden Hinweise auf technische Installationen in Kinderzimmern, die darauf ausgerichtet sind, diese Missbräuche aufzuzeichnen. Wir finden Gerätschaften, also Gegenstände, Dinge, die zum Missbrauch mitbenutzt werden.
So beschreibt Dieter Schürmann das Ganze. Der ist Landeskriminaldirektor in Düsseldorf und damit quasi der oberste Kripo-Beamte in NRW. Und wenn der hier über Kinderzimmer und technische Installationen spricht, dann geht es um sexuellen Missbrauch, den sogenannten Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach. Der geht inzwischen allerdings weit über diese Stadt in der Nähe von Köln hinaus. Moritz Küpper verfolgt das Ganze für uns seit vielen Wochen. Hallo Moritz.
Hallo.
Moritz, wie groß ist dieser Fall inzwischen?
Sehr groß. Genau kann man das nicht sagen, weil die ganze Lage immer noch dynamisch ist. Das Ganze wurde ja sozusagen im Oktober entdeckt und seitdem hat die Polizei, weil sie gesehen hat, was für ein Material das ist, was sie da in Bergisch Gladbach ursprünglich mal entdeckt hat. Und von da aus spinnt sich dann so eine Art roter Faden, an dem sich die Ermittler lang enthangeln mittlerweile, ja, ich würde sagen, übers ganze Land. Denn es sind 9 Bundesländer mittlerweile betroffen. Erst Ende letzter Woche kam Brandenburg jetzt auch nochmal neu hinzu. Und aktuell haben wir 31 Tatverdächtige. Gegen 10 von ihnen wurden bereits Haftbefehle erwirkt, beziehungsweise sie sitzen in Untersuchungshaft. Wir haben 21 Opfer in einem Alter zwischen einem Jahr, also 11 Monate, um genau zu sein, und 14 Jahren. Und wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, 9 Bundesländer sind mittlerweile betroffen. Und die Ermittler ermitteln rund um die Uhr, weil sie, technisch gesprochen, in der Gefahrenabwehr sich befinden. Das heißt ganz konkret gesprochen, sie gehen davon aus, dass es aktuell immer noch Missbrauch gibt an verschiedenen Stellen in diesem Komplex. Und sie wollen dem natürlich zuvorkommen. Das führt dann so weit sogar, dass sie, in dem Fall war es Sachsen-Anhalt, dann letztlich mal eine Akte hier fertig ermittelt hatten, die per Hubschrauber dorthin gesandt haben, damit dort dann direkt die Ermittler zugreifen konnten.
Wir reden jetzt hier, Moritz, also über 31 Tatverdächtige. Was genau wird diesen Männern, sind es eigentlich nur Männer oder auch Frauen?
Es sind fast ausschließlich Männer. Ich meine, das Ganze ist natürlich, die Ermittlungen laufen, ich sagte es bereits, deswegen ist der Einblick, den man von außen bekommt, nicht so stark. Ich habe bisher ein bisschen Einblick, ich habe mit vielen Menschen dort sprechen können. Es sind wohl auch Frauen daran beteiligt, doch der eigentliche Missbrauch weitestgehend wird von Männern ausgeübt.
Okay, Moritz, dann sag uns, was genau sind die Vorwürfe gegen diese Verdächtigen? Was sollen die gemacht haben? Haben die Bilder und Videos ausgetauscht?
Genau, das ist das eine, aber sie haben natürlich auch selber sexuellen Missbrauch begangen an ihren und in dem Fall vor allem eigenen Kindern, Stiefkindern oder Kinder im familiären Umfeld, sei es die Nichte oder andere, schwerer sexueller Missbrauch, also wir reden dann da von Vergewaltigung und anderem, haben das dann gefilmt und ausgetauscht. In einigen Fällen soll es auch soweit dazu gekommen sein, dass sich Täter verabredet haben, ihre Kinder oder Stiefkinder mitgebracht haben, um die dann auszutauschen. Entweder fand das statt oder sie haben es auch verabredet. Also der Landeskriminaldirektor Herr Schürmann hat es ja auch gesagt, für die Ermittler öffnet sich da über Bergisch Gladbach, aber am Ende bundesweit ein Fenster, da guckt man in Abgründe, das kann man sich nur schwer vorstellen.
Kann man das denn irgendwie sagen, was sind das für Menschen, die sowas machen?
Das kann ich nicht beurteilen. In dem Fall sind es ja Familienväter. Mir wurde gesagt, dass das Ganze nicht monetär motiviert sei. Das ist jetzt auch wieder so technisch gesprochen. Also es geht da nicht um Geld, sondern es geht halt wirklich um ja wahrscheinlich eine sexuelle Befriedigung, um eine Machtbefriedigung. Es sind Familienväter. Es soll auch durch alle sozialen Schichten im Übrigen gehen. Also das ist kein Problem oder Phänomen auf irgendwie einer Seite. Auch kulturell ist das jetzt nichts, was irgendwo anzusiedeln ist, sondern ich habe mir auch den Tatort sozusagen, wenn man das so sagen will, der ersten mutmaßlichen Täters in Bergisch Gladbach angeguckt. Das ist ein ganz normales Reihenhaus. Ein paar Meter weiter ist ein Spielplatz. Das ist eine ganz normale Siedlung. Also insofern, es scheint überall zu sein.
Ich kann mir vorstellen, Moritz, dass das sehr belastendes Material ist, diese Bilder und Videos, die Ermittler sich da ansehen müssen. Hattest du da auch Zugang zu, als du jetzt in den letzten Wochen dazu recherchiert hast? Haben die dir sozusagen einen Einblick gegeben?
Nein, insofern, diese Bilder und Daten, Videos habe ich nicht gesehen, aber ich habe natürlich mit Ermittlern sprechen können und die erzählen, was die erzählen, ist natürlich ja haarsträubend. Ein Ermittler sagte, das Schlimmste ist, wenn man sich diese Bilder und Fotos anguckt, wenn man dann noch die Tonspur anmacht. Also das hört, was da geschieht, auch mitunter dann die Schreie und so. Es ist ganz wichtig in dem Fall, und darauf legt die Polizei auch Wert, dass diese Ermittler, Auswerter genannt, die in Auswertungsräumen das Ganze sich anschauen, dass man da aufpasst mit der sogenannten Sekundärtraumatisierung. Ne? Also dass, wenn man das guckt, dass die dann auch traumatisiert werden. Da gibt es Angebote, dass diese Beamtinnen und Beamten behandelt werden. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber letztendlich ist auch klar, irgendwer muss diese Arbeit machen, man muss sich dieses Material angucken, um aktuell zumindest noch Hinweise zu bekommen, wo das stattfinden könnte, wann das stattgefunden hat, um da gegebenenfalls noch einzuschreiten und dann natürlich in einem zweiten Schritt, das betrifft auch diesen Fall, die Beweissicherung, um dann eben für die Staatsanwaltschaft die Beweise da zu sichern, damit dann Anklage gehoben werden kann und Gerichte darüber urteilen können.
Wie arbeiten diese Ermittler denn, diese Beamten?
Es gibt einen ständigen Stab. Es gab vorher mal eine besondere Aufbauorganisation. Das ist alles momentan zentralisiert in Köln. Das ist übrigens auch ein Stück weit Neuland, was die Ermittler hier in Nordrhein-Westfalen betreten. Erstmals wird das Ganze in so einer sogenannten Art Terrorlage oder ähnlich wie bei Terroranschlägen geführt. Das heißt, da wird rund um die Uhr ermittelt. Es wird in einem großen Personalaufwand ermittelt. Rund 300 Menschen sind da dann im Einsatz. Nur zum Vergleich, wir haben viel über Lüchte gesprochen, diesen sexuellen Missbrauchsfall auf diesem Campingplatz, da waren es in der Spitze 80 Ermittler. Also das zeigt vielleicht diese Dimension. Über Lüchte wurde damals auch sehr, sehr viel berichtet. Hier ist das in meinem Empfinden eher weniger der Fall, weil das Ganze auch so tröpfchenweise nach vorne kommt. Die Anzahl der Täter, die Anzahl der Opfer wächst so langsam und überschreitet da häufig nicht die Schwelle der medialen Wahrnehmung. Das ist so mein Eindruck. Die ermitteln rund um die Uhr, die sichten Material, die versuchen daran eben, spiegelt sich was in einem Glas Tisch oder so, versuchen darüber Anhaltspunkte zu kommen und dann, wenn sie soweit sind, dann auch schnell einzuschreiten.
Sprechen diese Ermittler auch mit den Opfern?
Natürlich wird das ist dann sozusagen weiterer Bestandteil dann, ne, dass man dann, es gibt Täter, diese sollen geständig sein, man versucht dann natürlich auch mit Opfern zu sprechen. Opferschutzorganisationen sagen mir, dass es auch ganz wichtig ist, dass man dann relativ schnell mit den Opfern spricht, dass man sie dann auch aus den Familien natürlich rausnimmt.
Also wir reden oder, da, das muss man schützt. Ja sich nochmal in Erinnerung rufen, wir reden hier über Kinder, teilweise Kleinkinder.
Naja. Ich wollte gerade sagen, und mit einem 11 Monate alten Baby können sie schlecht sprechen. Fakt ist aber, und das weiß man, weil das alles natürlich dokumentiert ist, das ist ja Kern dieser Szene, Videos, Bilder, dass es da eben auch Missbrauch gegeben hat.
Moritz, jetzt frage ich mich, das ist eine Arbeit, die inzwischen weit über Nordrhein-Westfalen hinausgeht. Du hast gesagt, es ist alles, die Ermittler sind in Köln sozusagen konzentriert. Da ist das Lagezentrum. Wie funktioniert dann die Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern?
Scheinbar ganz gut. Also wie gesagt, dass dann eben Material in die jeweiligen anderen Bundesländer geliefert wird. Ne? Baden-Württemberg ist da betroffen, Rheinland-Pfalz. Ich könnte jetzt diese neuen Bundesländer alle aufzählen. Das funktioniert ganz gut. Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe mit dem Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, mit Herbert Reul von der CDU darüber gesprochen, habe gesagt, wie lange lässt sich das eigentlich vorhalten? Der sagt zwar, ja, solange wir das müssen. Nur klar ist auch, bei jedem weiteren Tatverdächtigen finden Sie weiteres Material, das auch ausgewertet muss. Terabyte an Daten, die dann gegebenenfalls auch weiterführen. Man kann so vielleicht den Begriff eines passiven Netzwerks prägen. Also es gibt nicht unbedingt ein aktives Netzwerk, aber die hängen alle irgendwie ineinander zusammen und die Ermittler sprechen ja häufig von diesem roten Faden. Nur das zeigt eben, dass diese Ermittlungsarbeiten ja wahrscheinlich jetzt auf Jahre weitergehen. Und dann ist natürlich die Frage, weil die Polizei in Nordrhein-Westfalen ja auch, das ist zwar die größte sozusagen deutschlandweit, weil Polizei ist ja auch Ländersache und Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt hier irgendwo eine Terrorlage entsteht oder anderes, dann sind da auch Kräfte für benötigt und dann muss man die da wieder abziehen. Also Innenminister Herbert Reul hat mir gesagt, er versucht es so lange, so groß wie möglich zu halten. Aber auf Dauer lässt sich das natürlich auch nicht gewährleisten.
Und wenn sich diese Missbrauchsfälle, so wie das ja in den letzten Monaten geschehen ist, wenn die sich immer mehr häufen, du hast den Fall Lüchte angesprochen, es gibt mehrere andere Fälle, auch wo Kleinstkinder betroffen waren, wo sich Männer verabredet haben, um ihre eigenen Kinder auszutauschen, ist ja jetzt auch nicht hier das erste Mal, nur der Umfang ist natürlich größer. Kann man dann sagen, diese Art von sexuellem Kindesmissbrauch, das ist inzwischen eigentlich fast schon Alltag in Deutschland?
Ich glaube ja. Also was mir ganz viele Menschen sagen, ist es, dass wir da ein grundlegendes gesellschaftliches Problem haben, was tabuisiert ist, was jetzt immer mehr, sei es durch so einen Fall wie in Lüchte, zur Sprache kommt. Aber wir sehen es doch auch in den Kirchen, vor allem in der katholischen Kirche haben wir diese Diskussion, kommen die Fälle auf, dass es da strukturellen, systematischen Missbrauch gab. Wir haben es in Sportvereinen, also wir haben es allerorts und jetzt auch eben anhand dieses ursprünglichen Bergisch-Gladbachs-Komplex, der sich jetzt ja ausgeweitet hat und im Grunde genommen ein bundesweiter Komplex ist, geht das immer weiter. Eine große Rolle spielt dabei natürlich auch das Internet, die digitalen Verbreitungswege. Kindesmissbrauch gab es wohl schon immer, aber mir haben auch Leute gesagt, früher wurden dann Dinge kopiert, da wurden die Kopien immer schlechter und irgendwann konnte man das nicht mehr sehen. Mittlerweile kann man das ja ohne Qualitätsverlust große Umfang verbreiten. Und es gibt da diese Möglichkeiten der Chats, verschlüsselten Chats, sich sozusagen zu verabreden, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Insofern, ja, ich glaube, dass das ein ganz großes, flächendeckendes Problem ist.
Dann Moritz Küpper, vielen Dank für diese Eindrücke. Danke dir.
Gerne.
Steht die SPD vor einem Linksruck? Viele Mitglieder scheinen sich das zumindest zu wünschen, sonst hätten sie nicht dieses Duo in die Parteispitze gewählt. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Zwei Außenseiter in diesem Rennen, die sich stark gemacht haben für höhere Mindestlöhne, einen höheren CO2-Preis und die generell wenig Lust haben auf zwei weitere Jahre GroKo mit der Union. Ich habe Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio gefragt, was denn jetzt nach dieser Wahl bei der SPD überwiegt. Aufatmen, dass diese lange Kandidatenkür endlich gelaufen ist, oder ouch, das tut weh?
Ja, ouch, also mit Sicherheit kein Aufatmen. Gerade hier in Berlin sind jetzt natürlich alle sehr nervös. Die Frage steht im Raum, wir haben das seit Samstagabend schon merken können, die Frage steht im Raum, wie geht's weiter mit der Großen Koalition? Wird die SPD aussteigen? Was würde passieren, wenn sie aussteigt? Wie würde sich bei Neuwahlen der Wähler verhalten? Sacken wir dann noch weiter ab Richtung 5%, also Einstelligkeit auf jeden Fall. Da steht alles im Raum und da gibt es natürlich auch ganz praktische, ganz direkte Sorgen, etwa bei den Bundestagsabgeordneten der SPD, die schlicht und einfach Angst haben, wenn es jetzt zu Neuwahlen kommen sollte und der Wähler der SPD die Schuld daran gibt, dass dann alles noch viel schlimmer wird und dass dann noch viel mehr ihr Mandat verlieren würden.
Wie wahrscheinlich ist das denn überhaupt, dass das den beiden gelingt, also Norbert Walter Borjans und Saskia Esken, die SPD tatsächlich weiter nach links zu rücken?
Das ist die ganz große Frage. Natürlich können Sie die Partei weiter nach links rücken, selbst unter Olaf Scholz und mit Olaf Scholz, wenn er Chef geworden wäre. haben wir auch schon diesen Linksruck gesehen bei der SPD. Also ein Olaf Scholz, der sich zuletzt etwa für die Vermögensteuer stark gemacht hat. Das war lange Zeit für ihn ein No-Go. Aber die große Frage ist natürlich, wie man diesen Linksruck innerhalb der Regierung wird umsetzen können. Und da darf man durchaus Zweifel haben. Allerdings hat insbesondere Saskia Esken den Mund ziemlich voll genommen. Und sie hat immer wieder im Vorfeld gesagt, ich empfehle aus dieser Koalition auszusteigen. Sie hat jetzt die Hürden so hoch gelegt, dass sie gesagt hat, wir müssen den Koalitionsvertrag nachverhandeln. Und da ist eben die ganz große Frage, was die Union da mit sich machen lässt und worüber man mit der SPD dann nach dem Parteitag wird reden können. Und das können wir alles noch nicht so wirklich absehen.
Was sind denn die Signale, die du da aus der Union hörst?
Ja, das waren zunächst die Signale, die wir auch im Deutschlandfunk hören konnten. Am Sonntag, gestern, Interview der Woche, im Deutschlandfunk live mit Armin Laschet, der da sagte, ja, alles, was die jetzt fordern bei der SPD, also die neuen, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, zum Beispiel höherer Einstiegspreis bei der CO2-Bepreisung statt 10 Euro pro Tonne 40 Euro pro Tonne. Zum Beispiel ein höherer Mindestlohn 12 Euro dahin ein Anheben. Schnelle Einführung der Vermögensteuer. Da hat Armin Laschet gesagt, mit uns nicht, von all dem werden sie nichts bekommen. Da war er ganz klar und deutlich. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich von einer Auslandsreise in Kroatien gemeldet und gesagt, natürlich wird der Koalitionsvertrag nicht nachverhandelt. Heute Morgen allerdings hat der Sprecher von Angela Merkel, Steffen Seibert, Folgendes erklärt.
Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an. Aber wenn Einigkeit innerhalb der Koalition über etwas hergestellt werden kann, dann können auch neue Vorhaben in Angriff genommen werden.
Also das ist zumindest so ein Türchen, das man zeigt und demonstriert. Natürlich ist auch die Kanzlerin bereit zu Gesprächen mit den Sozialdemokraten und vielleicht kann man der SPD doch irgendwas geben. Die Frage ist nur, ob das den beiden Neuen bei der SPD an der SPD-Spitze wird reichen können.
Frank, jetzt war diese Wahl, diese Mitgliederentscheidung, das Ergebnis dieser Mitgliederentscheidung am Samstag eine ziemliche Überraschung. Eigentlich hatte kaum jemand von den Beobachtern, von den Kommentatoren diese Entscheidung so auf dem Schirm. Auch wir haben da ja hier im Deutschlandfunk häufig drüber gesprochen. Auch hier bei uns hieß es dann häufig, das wird sicher hinauslaufen auf das Team Olaf Scholz, Clara Geiwitz. Warum konnte dieses Ergebnis jetzt niemand vorhersehen?
Naja, das wird uns Journalisten, aber auch Politikern hier in Berlin immer wieder vorgeworfen, dass wir zu sehr in der sogenannten Berliner Blase hängen würden, dass wir die Stimmung falsch einschätzen, wie sie denn draußen im Land ist. Und da habe ich durchaus auch immer wieder gehört, etwa aus Nordrhein-Westfalen, etwa aus Bayern von Sozialdemokraten, die da gesagt haben, täuscht euch mal nicht. Also Olaf Scholz ist bei uns nicht wirklich gut gelitten und könnte doch deutlich zugunsten der anderen ausgehen. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir hatten eher gedacht, das würde so ein Kopf an Kopf rennen. Und wir hatten gedacht, dass bei der SPD-Basis ziehen würde, was eben die gesamte SPD-Spitze, alle prominenten Sozialdemokraten, die hier Verantwortung tragen, die in der Regierung sind, alle SPD-Minister, die haben sich ja alle für Olaf Scholz und Clara Geiwitz ausgesprochen. Wir hatten gedacht, das würde ziehen. Aber möglicherweise muss man jetzt rückblickend sagen, war das gerade kontraproduktiv. Eben, dass sich die SPD-Spitze so deutlich für dieses Team Scholz-Geiwitz ausgesprochen hat. Und dass sich viele da eben von oben, das ist immer so ein Problem, die da oben, wir da unten bei der SPD, dass sie sich von oben da nichts diktieren lassen wollten.
Und wenn diese beiden Außenseiter jetzt einziehen in die Parteizentrale, kann das gut gehen?
Das müssen wir abwarten. Sie versuchen jetzt, oder zumindest wären sie, glaube ich, gut beraten zu versuchen, sie haben es aber auch angedeutet, dass sie es tun wollen, ihre Kritiker, ihre Gegner mit einzubeziehen. Und in den kommenden Tagen muss man ja nicht nur formulieren, Empfehlungen geben für den Parteitag. Da gibt es den sogenannten Leitantrag, wie man es denn mit der Großen Koalition hält. Darüber wollen die Genossen auf dem Parteitag am Samstag diskutieren, sondern man muss auch ein Personaltableau zusammenstellen, was eben allen gefällt und wo auch die Unterlegenen einbezogen werden. Am Freitag werden beide bestätigt. Am Freitag müssen auch drei Stellvertreter, bisher hatten wir sechs in der neuen Spitze, mit diesem neuen Duo sollen es nur noch zwei stellvertretende Parteivorsitzende sein. Und dann wird ganz spannend zu sehen, wen sie da einbeziehen. Da ist jetzt die Rede davon, Clara Geiwitz könnte als ostdeutsches Gesicht in die Parteispitze aufsteigen. Manuela Schwesig will nicht mehr kandidieren. Sie war bisher dieses Gesicht. Auf der anderen Seite ist allerdings auch Juso-Chef Kevin Kühnert, also ein dezidierter Gegner der Großen Koalition, der ebenfalls kandidieren möchte für den Parteivorsitz. Und er, der hat ja sicherlich einen Gut, denn seine Jusos und er persönlich haben sich ja für Walter Borjans und Esken ausgesprochen, einen entsprechenden Beschluss gefasst. Also von daher halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass er in die Parteispitze kommt. Da ist dann aber auch noch jemand wie der Arbeitsminister, Hubertus Heil, also ein dezidierter Vertreter eben dieser Koalition, der möglicherweise da auch eingebunden wird. Und da ist dann eben Geschick, viel Geschick gefragt, um dieses neue Führungsteam dann zusammenzuhalten und zu einer klaren Linie der SPD zu bringen.
Und was wird aus Olaf Scholz? Ist das ein Mann von gestern?
Das muss man befürchten, aus Sicht seiner Anhänger. Ich kann mir nicht vorstellen, sollte beispielsweise die SPD durchbringen bei Verhandlungen, dass es zu erheblich mehr Investitionen kommt, dass die schwarze Null möglicherweise kippt. Das steht alles unter dem Vorbehalt. Man kann sich es eigentlich nicht vorstellen, dass sich die Union drauf einlässt. Aber Johannes Kahrs beispielsweise hat ja im Deutschlandfunk auch zu Recht darauf hingewiesen, wenn wir jetzt mehr Investitionen fordern, dann würde die Union das nutzen, um etwa den Verteidigungsetat, Stichwort 2%-Ziel, anzuheben. Wenn all das passieren sollte und die schwarze Null kippt, dann muss eigentlich auch Olaf Scholz kippen. Dann müsste er als Finanzminister zurücktreten, dann wäre er nicht mehr haltbar. Aber ich glaube, dann stünde wirklich die ganze Koalition vor dem Ende. Und dann wird sich das schnell erübrigt haben, ob er früher oder später zurücktritt oder dann noch wartet, bis dieses Bündnis gewissermaßen abgewickelt ist. Also eine große Zukunft sehe ich da im Grunde so oder so nicht mehr für Olaf Scholz.
Dann Frank Capellan in Berlin. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Danke auch.
Die GSG 9, das ist die Eliteeinheit der Bundespolizei. Und es ist eine äußerst verschwiegene Einheit. Namen bleiben geheim, wer dort arbeitet, der zeigt sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit und auch von vielen Einsätzen erfahren wir wenig. Heute Abend wird zumindest ein klein wenig der Vorhang gehoben, da zeigt die ARD nämlich eine Dokumentation über die GSG 9. Zwei Filmemacher haben die Einheit mehrere Monate lang begleitet. Einer von den beiden ist Michael Götschenberg. Er hat mir vorhin erzählt, wie man so etwas kriegt. Eine Drehgenehmigung mit der GSG 9.
Ja, das hat schon eine Weile gedauert, die zu bekommen. Also es würde man sagen, ich habe etwa 2 Jahre in vertrauensbildende Maßnahmen investiert. Und am Ende war dann aber eine Vertrauensbasis da, dass die GSG 9 gesagt hat, gut, wir lassen hier ein Kamerateam rein und machen mit euch eine Doku. Und ich glaube, am Ende ist das ein Film geworden, der weit über das hinausgeht, was ich selber zu hoffen gewagt hatte.
Nämlich, was ist da zu sehen?
Ja, es ist nicht nur die GSG 9 zu sehen in dem, was sie kann und was sie auch gerne zeigt, nämlich im Training, in verschiedensten Fähigkeiten, die sie hat. Und so präsentiert sie sich gerne. Was die große Hürde für uns, also für mich und meine Co-Autorin Patricia Kornutschuk, war, eben die GSG 9 zu zeigen, wenn sie mal nicht im Training ist, wenn die Männer nach Dienstschluss Feierabend haben und oben auf dem Wohntrakt sind und sich dort privat unterhalten, Dart spielen und eben auch mal über Persönliches reden. Und das war genau das, was wir wollten, nämlich die Männer hinter den Masken sichtbar machen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen.
Und es sind tatsächlich nur Männer, die da arbeiten als Einsatzkräfte?
Es sind tatsächlich nur Männer. Das ist so. Es gibt bis heute keine Frauen bei der GSG 9, mit Ausnahme der Reinigungskräfte.
Warum ist das so?
Ja, also zunächst mal, glaube ich, sind die Anforderungen, die körperlichen Anforderungen sehr hoch. Es bewerben sich keine Frauen. Aber ich glaube, ein Punkt ist natürlich auch, dass das jetzt auch kein Bereich ist, der Frauen nun unbedingt einlädt. Also es ist eine sehr, ja, noch eine echte Männerbastion, sehr Testosteron geladen alles. Und im Großen und Ganzen, das spürt man auch, wenn man da ist, ist das jetzt keine besonders frauenfreundliche Umgebung. Das sagen die auch. Eine Frau müsste sich bei uns sicher eine ganze Menge Sprüche anhören. Und insofern kann ich schon auch verstehen, warum Frauen jetzt sich nicht unbedingt dort bewerben.
Kann ich mir vorstellen, dass viele von unseren Hörerinnen und sicher auch einige Hörer da widersprechen und sagen würden, da wollen sicher auch Frauen rein. Aber gut, das kann ja möglicherweise Zukunftsmusik sein. Michael, dann sag uns, wie ticken die Männer, die da arbeiten?
Ja, die sind schon sehr fokussiert auf ihren Job. Die sind super professionell. Also es geht im Endeffekt ja darum, sich in sehr gefährliche Situationen zu begeben. In der Regel muss die GSG 9 davon ausgehen, dass jeder Einsatz, in den sie sich begibt, lebensgefährlich ist. Sie wird immer dann gerufen, wenn es darum geht, Personen festzunehmen, die wahrscheinlich oder möglicherweise bewaffnet sind, die möglicherweise mit Sprengstoff hantieren und dementsprechend gut vorbereitet sind diese Einsätze auch. Und was die halt können, ist sich blind aufeinander vertrauen. Also die müssen gar nicht viel miteinander reden, die wissen ganz genau, was zu tun ist und sind extrem gut aufeinander eingespielt. Und insofern ist die GSG 9 in dem, was sie tut, hochprofessionell.
Die GSG 9 ist ja so richtig Mythen umwoben. Also da gibt es ja jede Menge Geschichten aus der Vergangenheit, natürlich besonders der Einsatz in Mogadischu Ende der 70er Jahre bei der Befreiung der Landshut. Haben auch viele von gehört, die wahrscheinlich damals noch keine Nachrichten gehört haben, die vielleicht noch gar nicht geboren worden sind. Aber das ist sicher so ein Mythos, der da immer mitschwingt. Inwieweit ist das eine Geschichte oder dieses Außergewöhnliche, inwieweit ist das etwas, was in der Arbeit dieser Männer eine tägliche Rolle spielt?
Ja, in der Tat ist das so, dass es diesen Mythos GSG 9 gibt seit dem Einsatz damals in Mogadischu. Man muss aber auch sagen, das ist jetzt schon eine Weile her, das sind über 40 Jahre her. Und mein persönlicher Eindruck war, dass man natürlich das zu schätzen weiß, dass die GSG 9 seit damals diesen Mythos hat, aber sie war seitdem rund 2000 Mal im Einsatz und ich habe so ein bisschen gespürt, dass die Männer es auch ein bisschen leid waren, vielleicht immer nur auf diesen Einsatz in Mogadischu reduziert zu werden, mit dem sie selber persönlich ja gar nichts zu tun gehabt haben. Das war eher so die Großvätergeneration bei der GSG 9. Und wir haben uns deswegen auch in diesem Film nur auf das Jetzt und Heute fokussiert. Wir haben diese ganzen historischen Rückblick, der sonst in Filmen über die GSG 9 immer sehr viel Raum einnimmt, den haben wir ganz weggelassen. Und einfach nur mal geschaut, was machen die eigentlich heute, wofür brauchen wir die und sind die eigentlich der Sicherheitslage gewachsen, wie sie nun heute mal ist.
Und was hast du da beobachtet? Wie trainieren die? Wie arbeiten die?
Also die sind schon dabei, sich immer neu auf die Herausforderungen der Sicherheitslage einzustellen, was da natürlich einen großen Unterschied gemacht hat. Das sind die islamistischen Terroranschläge der vergangenen Jahre. Und da guckt man sehr genau, was hat es da in Europa gegeben. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern natürlich vor allem auch in Frankreich, in Belgien, wo wir mit den Anschlägen auf die Pariser Innenstadt 2015 und auch auf den Brüsseler Flughafen und die Metro 2016 gesehen haben, wozu der islamistische Terrorismus eben auch fähig ist. Nämlich an mehreren Orten gleichzeitig zuzuschlagen mit Terroristen, die auch bereit sind zu sterben. Und darauf müssen Spezialeinheiten sich einrichten. Das tut auch die GSG 9, nicht zuletzt damit, dass sie sich eben jetzt entschieden hat, einen zweiten Standort zu schaffen in Berlin, weil man eben sagt, die Hauptstädte sind besonders gefährdet.
Das heißt, wie konkret trainieren die? Werden da ständig Geiselnahmen geprobt in irgendwelchen Häusern, Geiselnahmen durchgespielt, wie man Geiseln befreit, solche Geschichten?
Genau, darum geht's. Es wird eigentlich nahezu täglich trainiert, wenn sie nicht im Einsatz sind. Im Übrigen sind sie öfter im Einsatz, als man gemeinhin so denkt, zwischen 30 und 50 Mal im Jahr. Und ansonsten werden in der Tat alle möglichen Szenarien trainiert, und zwar auch so trainiert, dass die Männer im Vorfeld meist gar nicht so ganz genau wissen, was kommt auf sie zu. Das bekommen sie wirklich erst in dem Moment gesagt, wo es losgeht. Und dann müssen sie eben halt mit dieser Trainingslage umgehen. Und das können eben Geiselnahmen sein. Das kann aber auch jemand sein, ein Amoklauf beispielsweise, dass jemand wild um sich schießt oder dass es darum geht, dass möglicherweise ein Anschlag mit Sprengstoff geplant ist und man dann eben damit umgehen muss. Also das Typische oder das Charakteristische an diesen Einsätzen ist eben halt, dass keiner ist wie der andere und dass man sich immer sehr schnell auf die jeweilige Lage einrichten muss.
Warst du, als du diese Recherche gemacht hast, bist du da irgendwie mal in die Nähe eines Einsatzes gekommen? Hast du so etwas miterlebt?
Also Einsätze selber durften wir nicht begleiten und das ist auch für mich total nachvollziehbar, weil man im Endeffekt dann in der Situation, wenn man da mit der Kamera dabei wäre, natürlich den Einsatz gefährden würde. Und wenn da irgendwas schief gehen würde, würde danach jeder sofort sagen, wie konntet ihr um Himmels Willen ein Kamerateam mitnehmen, die euch dann sozusagen in dem Moment natürlich auch in irgendeiner Weise behindern oder selbst auch sich einer Gefahr aussetzen. Insofern war das für mich völlig nachvollziehbar, dass das nicht ging. Aber wir haben eben Trainings begleitet, im Übrigen nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Israel, wo die GSG 9, die überhaupt sehr viel im Ausland trainiert, mit der israelischen Antiterroreinheit Yamam gemeinsam trainiert hat, wo man voneinander lernt. Und ich habe in der Tat auch mehrere Einsatzvideos gesehen, wo dann eben auch deutlich wird, wie es dann unter realen Bedingungen zugeht.
Michael Götschenberg über die ARD-Doku GSG 9 Terror im Visier. Läuft heute Abend um 23 Uhr in der ARD. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 2. Dezember 2019. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.